unbequeme Wahrheiten. Einer unbequemen Wahrheit musste sich Österreich 1986 stellen. Und Ausgangspunkt war ein Profilbericht über Kurt Waldheim. Und dieser Bericht, diese Serie von Artikeln, die ging als die Waldheim-Affäre in die Geschichte Österreichs ein. Ich darf Sie vielleicht wieder ein bisschen zu mir holen. Manche von Ihnen vielleicht im Publikum haben damals für Kurt Waldheim gestimmt. Manche von Ihnen waren vielleicht damals noch nicht wahlberechtigt, sind durch die Affäre Waldheim allerdings politisiert wurde. Und wenn ich da ganz genau schaue, sind schon einige da, was mich natürlich freut, die damals noch gar nicht geboren waren und die Affäre Waldheim nur aus den Geschichtsbüchern kennen. In diesen Geschichtsbüchern lernen wir sicher das berühmteste Zitat von Kurt Waldheim kennen. Die meisten von Ihnen wissen es schon. Waldheim sagte, er habe im Krieg wie hunderttausende Österreicher nur seine Pflicht getan. Dieser Satz von Kurt Waldheim, der zeigte exemplarisch das österreichische Mitläufertum in der NS-Zeit. Ein Mitläufertum, das von nichts etwas wissen wollte, schon gar nicht von eigener Verantwortung. Kurt Waldheim, Karrierediplomat, österreichischer Außenminister. Am Höhepunkt seiner Karriere war Generalsekretär der Vereinten Nationen in New York. Und 1986 wurde er, eigentlich parteiunabhängig, der Kandidat der ÖVP für die Bundespräsidentschaftswahl. Und im März des Jahres 1986, ja, da enthüllte Profil Details aus der Kriegszeit von Kurt Waldheim am Balkan, die er bis damals verschwiegen hatte. Unsere Berichterstattung sorgte international für großes Aufsehen. Nur in Wien sprach die ÖVP von einer Schmutzkübelkampagne und ortete sogar eine internationale Verschwörung. Kurt Waldheim wurde gewählt, manche wissen noch mit welchem Slogan, der lautete jetzt erst recht. Kurt Waldheim, er war kein Nazi, Kurt Waldheim, er war auch kein Kriegsverbrecher. Er war ein Opportunist, der als Bundespräsident leider nie die richtigen Worte zu seiner Rolle fand. Ein Gutes hatte die Waldheim-Affäre. Österreich stellte sich nämlich zum ersten Mal seiner Geschichte. Und Österreich musste auch diesen ach so bequemen Opfermythos aufgeben. Die Autorin Ruth Beckermann hat es so formuliert. Dank Waldheim riss der Heimatfilm. Wirkt diese Waldheim-Affäre bis heute nach, bis ins Gedenkjahr 2025? Darüber wollen wir heute Abend sprechen und ich freue mich wirklich, dir nicht gedacht, dass es geht, eine hochkarätige Gästerunde zu begrüßen. Ich lasse jetzt einmal die ganzen akademischen Titel der Herrschaften weg, sonst kommen wir uns davor wie auf einem Ärztekongress. Als Ersten darf ich begrüßen einen wirklichen Homo Politicus von der ÖVP, Andreas Kohl, ehemaliger Nationalratspräsident. Herzlichen Abend. Guten Abend. Unser nächster Gast war mittendrin statt nur dabei. Sie ist Berufsdiplomatin. Sie war in der österreichischen Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York, als Kurt Waldheim Generalsekretär dort war. Sie war österreichische Botschafterin in Frankreich, Großbritannien und den USA und dazu außenpolitische Beraterin zweier SPÖ-Bundeskanzler von Fred Sinowatz und Franz Vranitzky. Herzlich willkommen, Eva Nowotny. Barbara Staudinger ist eine führende Expertin in der Antisemitismusforschung. Sie ist Historikerin und im Hauptberuf ist sie Direktorin des Jüdischen Museums Wien. Herzlich willkommen, Barbara Staudinger. Unser nächster Gast hat das Standardwerk verfasst über Österreich nach 1945. Es trägt den Titel Die Paradoxe Republik, wurde heuer neu aufgelegt im Schollnei Verlag. Begrüßen Sie mit mir den Doyen der österreichischen Zeitgeschichteforschung, Oliver Radkolb. Ja, wir haben die Politik hier, wir haben die Wissenschaft hier, wir haben die hohe Diplomatie hier. Was fehlt natürlich, nicht die allerwichtigsten, aber schon noch wichtig, ein journalistischer Vertreter. Jemand, der als frisch gefangener Redakteur im Profil damals war, als die Waldheim-Affäre hochkam. Er war dann Kurier, Chefredakteur und aktuell ist er Kolumnist bei den Oberösterreichischen Nachrichten. Herzlich willkommen, Christoph Kotanko. Ja, danke, dass Sie alle hergefunden haben. Hier zu uns ins Profil, in unsere Profilveranstaltung. Die erste Runde soll man vielleicht einmal ganz schnell absolvieren. Christoph Kotanko, ich zeige dir jetzt was. Wir kennen uns schon lange, ich darf bei du sein. Du wirst es vielleicht kennen. Publikum muss ein bisschen genau schauen. Das ist das Profilcover vom 3. März 1986. Und wenn man da oben ganz klein schaut, sieht man eine Karikatur über Kurt Waldheim. Der Titel lautet Waldheim und die SA. Covergeschichte war aber Vorbild Schweiz, also darüber werden wir reden, warum. Da ging es um die Winterarbeitslosigkeit, 0,9%, ein Budgetüberschuss von 1 Milliarde und Beamte arbeiten 44 Wochenstunden. Das würde der Industriellenvereinigung gefallen. Christoph Kotanko, Waldheim und die SA, erzähl uns, was du damals als junger Journalist dir gedacht hast, wie diese Geschichte erschienen ist.
Naja, aus heutiger Sicht war 1986 natürlich eine Zeitenwende, ein Vulkanausbruch, wie Eva Menasse später geschrieben hat. Damals in der Redaktion wurde diese Geschichte mit einer gewissen Gelassenheit aufgenommen, eigentlich, daher ist auch nicht auf den Cover geklatscht worden. Es war ja so, dass es eine Vorgeschichte gab, eigentlich zu dem Artikel, der dann erschienen ist. Die ersten Beiträge über Kurt Waldheims Kriegsvergangenheit sind ja schon 1970 erschienen, damals im Salzburger Volksblatt. Da haben alte Kameraden lanciert, ob denn Kurt Waldheim als Bundespräsident kandidieren könnte für die ÖVP, wo er doch bei einer NS-Reiterstandarte gewesen sei. Und so sind im Laufe der Jahre immer wieder verstreute Publikationen gekommen. Keine war wirklich überzeugend. Es hat Anfragen gegeben, als Waldheim UNO-Generalsekretär wurde, von amerikanischen Kongressabgeordneten. Die wurden abgewimmelt eigentlich. Auf einen Brief hat Kurt Waldheim sogar wörtlich geantwortet, das sind alles Dummheiten. Und wir haben auch im Profil Ottmar Laudinski hat einiges rasch recherchiert, ein Kollege vom ORF, Georg Tiedl, hat einige biografischen Ungereimtheiten recherchiert und Hubertus Cernin, mein Kollege damals im Profil, hat eines Tages beschlossen, er geht der Sache jetzt wirklich auf den Grund und hat einen Antrag gestellt bei Kurt Waldheim, dass er den Akt im Staatsarchiv einsehen kann. Und Kurt Waldheim hat zu ihm gesagt, lieber Freund, da wird nicht viel herauskommen, du brauchst dich nicht zu beunruhigen. Kurt Waldheim hat vorausgesetzt, dass Hubertus Cernin quasi auf seiner Seite steht. Und Hubertus ist dann mit Genehmigung des Kandidaten ins Staatsarchiv gegangen, wo sich der Akt inzwischen befunden hat. Der wurde nämlich aus dem Kriegsarchiv zu Jahresbeginn aufgrund aufkommender Gerüchte transferiert und hat dann die Wehrstammkarte gefunden und den Nachweis der Mitgliedschaft Kurt Waldheim.
Und war ich schon klar damals, was das für eine Bombe sein kann? Oder habe ich gesagt, nein, die Schweizer sind die bessere Geschichte?
In dieser Dimension nicht. Man muss überhaupt dazu sagen, das Profil hatte damals schon einige Erfahrungen mit Bomben. Profil hat zum Beispiel, Alfred Worm, hat den AKH-Skandal aufgedeckt gehabt. Also die Tatsache, dass in der Wehrstammkarte von Kurt Waldheim bestimmte Dinge standen, waren hochinteressant, wurden auch im Blatt dann breit referiert. Aber es war nicht so, dass in der Redaktion viele Kolleginnen und Kollegen dem Schlaganfall nahe gewesen wären. Sondern es war eine gute Geschichte, die man entsprechend gebracht hat. Mehr war es in der ersten Woche nicht. Das hat sich später alles verändert. Darüber werden wir dann noch reden.
Andreas Kohl, wie wurde diese Profilgeschichte, diese Bombe oder auch Nicht-Bombe in der ÖVP aufgenommen? War das Profil auf einmal über Nacht ein Feindblatt oder wie war das damals? Sie waren damals Nationalratsabgeordneter und Direktor der Politischen Akademie, also schon im Herzen der Volkspartei.
Ja, ich war in der Volkspartei in der Spitzengruppe, aber natürlich nicht in der Parteiführung. Es war damals also Michael Graf und Alois Mock.
Bundesparteiobmann und
Generalsekretär. Ich war Abgeordneter, relativ frisch gefangen, 1983 das erste Mal gewählt. Natürlich, der Zeitpunkt, wo das Profil erschien, im März 86, da waren wir wenige Wochen vor der Wahl. Da war also schon der heiße Wahlkampf. Und Waldheim führte in den Meinungsumfragen ja haushoch. Also ohne, in normalen Umständen wäre er im ersten Wahlgang mit 60% gewählt worden. Er führte jedenfalls mit 10% und wir in der Volkspartei haben natürlich schon gewusst, dass unsere Konkurrenten das nicht kampflos preisgeben werden. Und wir wussten, dass, wie Herr Kotanko beschrieben hat, dass natürlich die Frage Waldheims Vergangenheit, dass da eine ganze Legion von Leuten unterwegs waren, etwas zu finden.
Nein, eine Religion war es nicht, das waren einzelne interessierte.
Es waren schon viele.
Kollegen vom ORF.
An vielen Stellen wurde gesucht. Und wir waren eigentlich, gerade was die sogenannte NS-Vergangenheit von Kurt Waldheim, waren wir eigentlich sorglos, muss ich sagen, heute. Denn Waldheim war ja der Kandidat von Bruno Kreisky gewesen, der ihn zum UNO-Generalsekretär gemacht hat. Er war 10 Jahre lang unangefochtener Generalsekretär der Vereinten Nationen, also das höchste Amt, das damals die Welt zu vergeben hatte, sozusagen. Und wir haben natürlich schon gewusst, es wird gesucht, weil die Sozialdemokraten werden das nicht kampflos preisgeben. Die Geschichte mit der Reiterstandarte, die hat man ja schon vorher gewusst. Das war keine Parteimitgliedschaft.
Die SA-Reiterstandarte.
Ja, die SA-Reiterstandarte. Waldheim hat immer das gesagt, das ist bedeutungslos. Er ist dem nie beigetreten. Und er hat sich ja dann später auch so verantwortet, dass die Pferdegruppe der Konsularakademie, da haben 40 junge Diplomatenschüler, sind also dem Reitsport nachgegangen. Diese 40 Pferde samt Reitern wurden als nach dem Anschluss als SA-Standarte, Reiterstandarte einverleibt. Also er hat immer gesagt,
da ist nichts
dran, da ist nichts, das ist eine harmlose Geschichte. Ja. Und wir haben also schon mit anderen Dingen, wir wussten nicht, was da kommen wird, aber wir haben das natürlich unterschätzt. Was wir nicht und was wir unterschätzt hatten, war, dass sich ja eine ganze Serie von Unzufriedenheiten gegenüber Österreich angesammelt hatte.
Da kann ich vielleicht jetzt
Waldheim, darf ich das noch zu? Ja. Waldheim hat natürlich die Israel-Palästina-Politik von Bruno Kreisky mit voller Überzeugung palästinafreundlich umgesetzt, hat den Arafat, das Bild habe ich noch vor Augen, er hat den Arafat über die Stiegen hinunter ans Rednerpult geleitet.
Über die außenpolitischen Implikationen werden wir noch sprechen.
Ja, ich wollte nur sagen, wir haben unterschätzt, dass es im Ausland, in den USA, dass es bei den Freunden von Israel, dass es in Jugoslawien, dass es da starke Vorbehalte gab. Ja. Und diese Kräfte wurden von Österreich aus, und das ist mein Schlusssatz, von Österreich aus wurden diese Kräfte mobilisiert und vom Ausland kam dann das, was im Profil so harmlos begonnen hat, kam mit einer gewaltigen Wucht zurück, die niemand voraussehen konnte.
Man kann natürlich sagen, das war heute ist das was Normales, ein Journalistenkollektiv, das Journalisten unabhängig voneinander oder in einem Verbund an einer schwierigen Sache recherchieren. Das war damals, ich habe alles nachgelesen, ein ähnlicher Fall, nicht? Das haben Kollegen in Deutschland recherchiert, das Profil, die New York Times hat sich federführend hervorgetan. Frau Botschafterin Nowotny, wie haben Sie den Ausbruch dieser Affäre in Erinnerung und wie war denn Kurt Waldheim als Persönlichkeit? Weil Sie waren ja doch gemeinsam zur selben Zeit bei der UNO.
Ja, da muss man ein bisschen ausholen, nicht? Mhm. Ich war bei den Vereinten Nationen von 78 bis 83. Ich habe also Kurt Waldheim als Generalsekretär der Vereinten Nationen erlebt, ziemlich hautnah erlebt. Und zum Schluss also noch die katastrophale dritte Kandidatur, die ja dann schiefgegangen ist und die wirklich also die auch für Österreich nichts Gutes getan hat.
Als Generalsekretär.
Man muss eines sagen, Es ist ja nicht das erste Mal und es ist nicht der einzige Fall, wo die Wahrnehmung von bestimmten Entwicklungen im Ausland eine völlig andere ist als in Österreich. Ja? Es hat über die Persönlichkeit von Waldheim und seine Kriegsvergangenheit in den USA immer Spekulationen gegeben und die Gerüchtebörse war immer da in den Vereinten Nationen. Es gab ja auch einen Akt in dem Kriegsverbrecherarchiv, das die Vereinten Nationen geführt haben. Es gab den Herrn Abgeordneten Stephen Solatz, der dann Vorsitzender war vom Außenpolitischen Ausschuss im Kongress, der immer wieder diese Frage relevierte. Das heißt, es war die Tatsache, dass diese Vorbehalte bestehen und diese Unsicherheiten bestehen, war für uns nichts Neues. Also wir haben das gewusst. Ihre zweite Frage ist sozusagen Waldheim als Führungspersönlichkeit in den Vereinten Nationen. Natürlich, was der Herr Abgeordnete Kohl gesagt hat, er hat politische Akzente durchaus weitergeführt, das ist keine Frage. Er war allerdings, und das muss man auch sagen, in den Vereinten Nationen so unbeliebt wie kaum irgendjemand anderer.
Es war kein gemütlicher Österreicher.
Da spielen viele Dinge eine Rolle. Sein Ehrgeiz, seine Arbeit mit einer kleinen, handverlesenen Gruppe, Kabinett, die er zum größten Teil aus Österreich mitgenommen hat. Er hat nie sich gekümmert um sozusagen die Vereinten Nationen als Institution. Er ist nie in 10 Jahren durch das Haus gegangen und hat also Abgeordnete, Leute begrüßt, Abteilungsleiter begrüßt etc.
Im diplomatischen ist man immer per Du eigentlich.
Ja, wir waren per Du, weil das im Außenministerium einfach der Usus ist, das alte Offizierscasino-Tradition. Wir haben uns alle mit Du angesprochen, aber selbstverständlich immer mit dem vollen Titel. Also Du, Herr Generalsekretär. Okay. Nicht?
Dann darf ich sagen, Du, Frau Direktorin. Barbara Staudinger, ich habe vorher davon bei der Begrüßung gesprochen, dass manche unserer Gäste hier vielleicht nicht wählen haben dürfen 1986, aber in einem Alter waren, im Gymnasium, wo sie politisiert wurden durch diese Affäre Waldheim. Sie sind so ein Jahrgang ungefähr, wie war denn das bei Ihnen?
Genau, ich bin Jahrgang 1973, war also 13 Jahre alt und tatsächlich war Waldheim als eine sozusagen meine persönliche politische Bombe, mit der ich politisiert wurde. Ich war in Wien im Akademischen Gymnasium, ein Gymnasium, das auf der einen Seite zu der Zeit gerade recht konservativ war, auch einen Direktor hatte, der wirklich sehr ÖVP-nahe und sehr konservativ war. Auf der anderen Seite ist das Akademische Gymnasium ein Gymnasium, in dem traditionell viele jüdische Kinder gehen. Meine jüdischen Klassenkollegen, ich, wir wurden wirklich durch diesen Wahlkampf tatsächlich politisiert. Das erste Mal Republikanischer Club gehört, das erste Mal so etwas wie Zivilgesellschaft, Widerstand und so etwas gehört. Ich weiß noch ganz genau, wir haben so Aufkleber gehabt, die waren weiß mit einem W drauf und das war durchgestrichen. Das haben wir überall auf den Schultaschen, überall hingeklebt. Tatsächlich, für sie war es das Ausland, das den Sturm gebracht hat. Für mich war der Sturm eigentlich, der von innen gekommen ist und auch ganz stark von den jungen Menschen und ganz stark von der jüdischen Gemeinde. Die jüdische Bevölkerung, glaube ich, hat gerade in der Waldheim-Affäre gesehen, okay, so geht das nicht weg. Wenn wir nichts tun, der Antisemitismus ist riesengroß in Österreich. Es gibt keine Beschäftigung mit der Beteiligung der Österreicherinnen und Österreicher während der NS-Zeit, an den Verbrechen der NS-Zeit. Mhm. Und wenn wir jetzt nichts tun, dann wird das weiter so bleiben.
Also und Sie haben da ja mein Profil-Abo gehabt oder im akademischen Gymnasium.
Wir haben Profil gelesen, ein Abo glaube ich nicht, dass wir...
Können wir nachholen dann heute. Heute. Oliver Radkolb, ich habe schon Ihr Standardwerk erwähnt. Sie stellen am Anfang als Motto, stellen Sie in diesem Standardwerk die Paradoxe Republik, das berühmte Qualtinger Zitat, Österreich ist ein Labyrinth, in dem sich jeder auskennt. Vielleicht führen Sie uns kurz durch dieses Labyrinth der Waldheim-Affäre.
Das ist eine unmögliche Aufgabe, die Sie mir zuteilen. Ich habe in den letzten Tagen versucht, mein Gedächtnis wieder fit zu machen. Wir haben ja am Institut für Zeitgeschichte das Profil Ausschnittsarchiv, Presseausschnittsarchiv, und wir haben ja die ganzen Waldheim-Akten durchgesehen. Also es sind alles Presseberichte, keine Akten im klassischen Sinn. Und haben wir gedacht, das schaffe ich nie. Daher, ich werde einige kleine Schlaglichter werfen, weil viel wurde ja schon thematisiert. Ich glaube, das erste wichtige Schlaglicht geht auf die Entwicklung in den USA. Ich glaube, das ist wirklich eine große Schwäche der österreichischen Politik oder auch der europäischen Politik, nicht zu realisieren, was es für gesellschaftliche, politische Entwicklungen international gibt. In den 70er Jahren gibt es in den USA bereits eine heftige Debatte über deutsche und österreichische NSDAP-Mitglieder, teilweise Kriegsverbrecher, die als Technologieexperten von den Amerikanern unter Bruch amerikanischer Einwanderungsbedingungen in die USA gebracht wurden, sind übrigens ein wichtiger Faktor für die amerikanische Luftfahrtindustrie in der Zukunft bis hin zur Mondlandung. Und da gibt es in den 70er Jahren in den USA eine heftige Debatte, dass das falsch war, moralisch verwerflich. Es wurden Gesetze vom amerikanischen Geheimdienst gebrochen. Und es hat auch, ganz interessant, sowohl im Kongress als auch bei den Medien eine Sensibilisierung hervorgerufen. Der wirkliche erste, wenn man so will, klar sichtbare Faktor, den sowohl ÖVP als auch SPÖ in Österreich unterschätzt haben, ist, dass sich auch der World Jewish Congress geändert hat. Der World Jewish Congress hat sich, muss man auch sagen, in der Vergangenheit nach 1945 nicht besonders für amerikanische Innenpolitik interessiert, war sehr engagiert in der Entschädigungsfrage, Restitutionsfrage, hat da Großartiges geleistet. Aber wirklich sich in die Innenpolitik in Deutschland oder Österreich einzumischen, das wollte man nicht. Das hat sich auch mit einer anderen Generation geändert. Und damit sozusagen gibt es schon einen ganz wichtigen Faktor. Es ist richtig, dass einzelne Quellen immer ein bisschen verstückelt, aber doch mit teilweise dubiosen Übergaben und Akteuren, die ich jetzt gar nicht erwähnen möchte, auch an den World Jewish Congress gelangt sind, die das dann auf zwei Ebenen weitergespielt haben. Auf der einen Ebene eben der New York Times. Ja, John Tagliabue ist der erste wichtigste Journalist hier gewesen, und sie haben dann auch eine eigene einen eigenen Historiker eingesetzt und dann sozusagen parallel zu den österreichischen Berichten, die übrigens schon sehr früh beginnen. Ja, die erste Fernsehsendung, die Georg Tiedl gestaltet hat, ist vom 19. April 85, wo eigentlich schon diese Wehrmachtsfakten, die Waldheim in seinen beiden Büchern nicht erwähnt hat, ja, weil genannt wurden. Ja.
Also eigentlich ist die Bombe schon. Dass er Mitglied war in der Heeresgruppe.
Genau, und dass er am Balkan war, weil seine Erzählung war immer Ostfront, verwundet, zurückgebracht, und dann auf einmal taucht er in Triest wieder auf. Das war schon längst eigentlich außer Frage gestellt. Und da bin ich jetzt bei der österreichischen Gesellschaft. Es war im ORF, es war im Fernsehen, es hat niemanden interessiert. Ja?
War der ORF schon so irrelevant damals?
Nein, weil die Österreicher, und jetzt muss ich auch in die 70er Jahre zurückgehen, ja, waren ganz andere heftige Debatten längst gewöhnt, ohne sich da sehr irritiert zu machen. Ich erinnere an Kreisky-Peter-Wiesenthal-Debatte, Peter, ob man der FPÖ ein Angehöriger einer SS-Vernichtungseinheit, also wirklich irritiert hat das niemand. Die Menschen hatten...
Aber da war Waldheim ganz anders. Ich habe in meiner Einmoderation davon gesprochen, er war eben kein Kriegsverbrecher, genau. Auch wenn das im World Jewish Congress behauptet wurde. Es ging darum, er war also Mitglied in der Heeresgruppe E am Balkan. So ist es, ja. Die Frage, der Streit war dann, er war persönlich nicht in Kriegsverbrechen involviert, diese Heeresgruppe, genau. Musste aber wissen von Partisanenbekämpfungen, genau. Die jenseits des Völkerrechts waren. Und er musste wissen vor allem von der Deportation Zehntausender Juden in Saloniki.
Das ist eine Geschichte, die ich jetzt mit meiner eigenen Biografie gerne verknüpfen möchte, weil es auch zeigt, wie schnell sich dann Meinungen geändert haben. Und dann eine letzte Geschichte möchte ich auch noch dazu bringen, eben diese Frage Kriegsverbrecher, ja und nein. Ich habe damals für Bruno Kreisky gearbeitet, war mit ihm in Mallorca. Und wie die Geschichte in der New York Times und im Profil explodiert sind, ruft ihn Thomas Korher von der Presse an, off the record Interview, und Kreisky explodiert, beschimpft den World Jewish Congress, off the record. Ja. Mhm. Korher hat das natürlich publiziert, Kreisky verteidigt Waldheim. Und dann war ich auch noch in Mallorca, weil das Buch noch immer nicht fertig war, sein erster Memoirenband. Es kam dann der Fritz Marsch, damals Zentralsekretär der SPÖ, mit allen Unterlagen vom Professor Robert Herzstein, wo eben die Paraffe Waldheim aufberichten mit Kriegsverbrechen im ganzen Balkan vorhanden war.
Er selbst war aber nicht involviert, das war also der eine, Komplex. Der zweite Komplex war, dass auf dieser berühmten Wehrstammkarte vermerkt war, dass Kurt Waldheim Mitglied war einer SA-Reiterstandarte. Präsident Kohl hat es kurz erwähnt. Das Zweite, dass er Mitglied war im NS-Studentenbund. Das ist jetzt, damit war er ja nicht NSDAP-Mitglied. Also es war ja auch sozusagen eher subaltern, also diese Mitgliedschaft. Also auch das war etwas, was Sie skeptisch sehen, oder damit war er ja kein Nazi sozusagen. Ja.
Also ich glaube, das Grundproblem, das habe ich auch damals schon gesagt und habe das auch jetzt wieder geschrieben, ist, dass die ÖVP in ihrer Panik diese Geschichte skandalisiert hat. Also sofort umgeschaltet hat, sagt, er war kein Kriegsverbrecher. Wenn man genau schaut, was der World Jewish Congress und das Profil publiziert haben, da ging es nicht um die Frage Kriegsverbrecher, sondern Wissen. Wissen über Kriegsgräuel. Also diese Überbordung der Debatte geht meiner Meinung nach sehr auf den Wahlkampf zurück.
Das zentrale Zitat war ja, ich habe nur meine Pflicht getan. Was hätte er denn sonst sagen sollen, Christoph Kotanko?
Naja, das Furchtbare an diesem Zitat war, dass es in früheren Kriegsverbrecherprozessen von den Angeklagten auch verwendet worden war. Es war ein extrem belastetes Zitat. Ich möchte aber noch ganz kurz zwei Ergänzungen machen. Erstens, weil Sie den Georg Tiedl erwähnt haben. Georg Tiedl hat diesen Fernsehbericht im ORF gemacht und wurde anschließend ins Archiv versetzt. Ja. Also es ist nicht so, dass es wurde offenbar schon bemerkt, aber eben an
gewissen Stellen. Aber nicht vom Publikum.
Und das Zweite war, Präsident Kohl, Sie haben gesagt, es wurde an vielen Stellen gesucht von Sozialisten oder Sozialdemokraten. Das war sicher ein Punkt, es gab einen anderen Punkt, und das habe ich beim Profil selbst miterlebt. Es gab alte Kameraden von Waldheim, die gesagt haben, dieser Karrierist, da schicken wir jetzt dein Profil, einen Brief, wir haben Fotos bekommen, Waldheim am Heldenplatz und all diese Geschichten. Also es war nicht so, dass nur der Weltkongress oder die SPÖ damals recherchierte. Es gab empörte alte Kameraden von Waldheim, die danach gedrängt haben, dass publik wird, wie er eigentlich Karriere gemacht hat.
Frau Botschafterin. Ich wollte eine kurze Anmerkung machen zu dem, was Oliver Radkohl gesagt hat. Es sind die USA gegenüber Österreich argwöhnisch geworden. Und wir wurden sehr genau beobachtet und unter die Lupe genommen. Und da kamen verschiedene Dinge zu tragen. Das eine war diese Frage der Mauerbach-Sammlung, der Kunstwerke. Das
wäre mal zu detailliert. Ja.
Nein, ganz, ganz kurz, wo die Amerikaner gefunden haben, Österreich hat das sehr schlecht und sehr nachlässig und oberflächlich gehandelt. Das zweite war die Geschichte Empfang des Kriegsverbrechers Reeder durch Minister Fritschenschlager mit Handschlag am Flughafen. Das wurde alles in Amerika aufgenommen. Und da hatte sich, wie Oliver gesagt hat, das Bewusstsein doch sehr stark geändert. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ein bisschen zu dem, was Christoph Kotanko gesagt hat, Es spielt natürlich die Persönlichkeit von Walter Mier eine ganz entscheidende Rolle. Also man muss sich das vorstellen, ein junger Offizier, irrsinnig ehrgeizig, dienstbeflissen, steht ununterbrochen stramm, schaut, dass er auf jedes Foto draufkommt, wo irgendwo fotografiert. Und so hat sich da eine gewisse Sammlung an belastendem Material ergeben. Nicht? Das ist ohne die Persönlichkeit von Walter gar nicht zu erklären.
Herr Präsident Kohl.
Ja, damit man die Dinge in Perspektive setzt. Die erste Anschuldigung gegen Waldheim war, dass er nationalsozialistisch tätig war. Hat sich sehr schnell herausgestellt, er war es nicht. Er war weder Mitglied der Partei. Er hat auch behauptet, und die neuere Forschung zeigt, dass das wahrscheinlich sogar stimmt, dass diese Reitergruppe automatisch SA-Standarte wurde und er davon gar nichts wusste. Das wird dadurch bestätigt, dass er ja seine Wehrstammkarte dem Herrn Czernin nicht geben hätte müssen, wo drauf stand Reiterstandarte. Waldheim war wahrscheinlich der Meinung, da steht nichts drauf.
Weil Waldheim wusste nicht, dass
er ist nirgendwo beigetreten. Also Waldheim hat diese Anschuldigung widerlegen können. Und die internationalen Feststellungen lange nach seiner Wahl als Bundespräsident durch eine internationale Historikerkommission hat es ganz klar gesagt. Er war weder Nationalsozialist, noch hat er an Kriegsverbrechen teilgenommen. Also es war ganz klar, dass er weder die eine Beschuldigung erfüllt hat, noch die andere. Was ihm aber alle vorgeworfen haben, ist, dass er in seinem Buch im Glaspalast der Weltpolitik, das er 85 geschrieben hat, um Präsident zu werden, dass da sein, so wie Sie gesagt haben, Herr Kodanko, das Kriegskapitel war inhaltsleer. Und dass er die Dinge dann auch verharmlost hat. Also er hat sich nicht erinnert. Manche sagen, er hat vorsätzlich gelogen. Das kommt dann drauf auf den Vorsatz an. Das muss in der Grauzone bleiben. Aber jedenfalls die Verbrechen, die man ihm also vorgeworfen hat, hat er nicht begangen. Und Herr Radkolb, ich hab's mit, ich zeige Ihnen das. In den amerikanischen Medien waren die Schlagzeilen Waldheim, Butcher Waldheim, schlechter Waldheim. Man hat der World Jewish Congress, hat also, wie es geschildert wurde, Sie auch geschildert haben, hat natürlich die Materialien, Sie haben es angedeutet, Herr Radkolb, dass es da Informationen hinübergegeben hat, ganz konkret der Kabinettschef des damaligen Bundeskanzlers Sinowatz, Herr Pusch, hat also Kontakte mit amerikanischen Journalisten gehabt. Und
das führt jetzt vielleicht schon zu weit weg, wie das Ganze entstanden ist.
Und der Herausgeber des Profils, der Herr Lingens, hat im Leitartikel des Profils, also unmittelbar vor der Wahl Waldheims, gesagt, als Privatmann hege ich so wenig Zweifel an der Urheberschaft der SPÖ bezüglich der Angriffe auf Dr. Kurt Waldheim wie alle anderen Österreicher. Das heißt, es war sehr klar, die Anschuldigungen, die wir in Österreich nicht ernst genommen haben, bei 600.000 Parteimitgliedern, war also die Reiterstandarte ein Lärchen.
Sag mal, die Reiterstandarte, Lingens hat das natürlich geschrieben, aber Lingens hat gleichzeitig auch Kurt Waldheim als wirklich unpassenden Bundespräsidenten.
Ja, das ist ein persönliches Werturteil.
Geeignet.
Wir müssen aber darüber reden, hat er das, was man ihm vorgeworfen hat, getan oder nicht? Und da kann ich nur sagen, was der Bundespräsident Heinz Fischer bei der Trauerrede am Grab von Waldheim gesagt hat, war, man hat Kurt Waldheim Unrecht getan.
Ja. Jetzt muss ich leider,
das möchte ich nur sagen.
Sie kennen das noch aus dem Parlament, da leuchtet dann so ein rotes Lamperl. Ja,
bei drei Minuten,
die haben Sie haben das oft angedreht, das Lamperl. Jetzt muss ich Ihnen auch das Lamperl kurz antreten. Ich glaube, wir haben jetzt diesen Teil der Affäre Waldheim, nämlich die Kriegsvergangenheit des Kurt Waldheim, haben wir jetzt beleuchtet. Aber die unappetitlichste Seite dieser Waldheim-Affäre waren ja tatsächlich diese antisemitischen Reflexe, die da kamen. Das ist Ihr Forschungsgebiet. Frau Direktorin, vielleicht, wie haben Sie das empfunden oder wie sehen Sie das aus heutiger Sicht?
Absolut. Und ich meine, wenn wir jetzt hier auf der Bühne sitzen und das heißt, das war alles der jüdische Weltkongress, dann frage ich mich schon, gehen wir da nicht wirklich wieder in die gleiche Gasse? Auch wenn wir fragen, was hätte er denn sonst sagen sollen, außer ich habe eine Pflicht getan. Ich glaube, dass die Affäre Waldheim hat etwas aufgerüttelt, was dann wirklich extrem aufgebrochen ist bei der Wehrmachtsausstellung, doch einige Jahre später.
Da ging es um die Verbrechen der Wehrhaft, die quasi diesen Mythos von der sauberen Wehrmacht hinterfragt hat.
Ja. Oder eben Fragen wie, er war ja gar nicht nationalsozialistisch tätig, wer Mitglied war bei einer nationalsozialistischen Studentenverbindung, das ist nationalsozialistisch tätig werden. Per Definitionem, das heißt noch nicht, dass man Kriegsverbrecher ist, aber ich glaube, man muss hier ganz deutlich sein. Und Waldheims Aussagen über die Ostküste, über wir wissen eh, wer dahinter steckt, wer die Fäden zieht, ja, hat Waldheim in eine Kerbe geschlagen, die in Österreich wirklich sehr, sehr gut aufgenommen wurde.
Eine gefährliche Frage von mir. Sie würden widersprechen, würde sagen, Kurt Waldheim war in Anklagen doch ein Nazi, würden Sie dann heute sagen, oder würden Sie nicht so weit gehen?
Ich glaube, er hat antisemitische Topoi verwendet und ganz bewusst verwendet, weil ich halte nichts davon zu sagen, das ist jetzt alles unbewusst und er hat das vielleicht gar nicht wirklich vergessen. Kurt Waldheim war nicht blöd, der hat sehr wohl gewusst, was er sagt und wie er etwas sagt und er hat gewusst, dass er mit antisemitischen Topoi in Österreich Stimmen bekommt und in Österreich Stimmung machen kann. Der Wahlkampf war, und ich weiß, dass ich mich richtig erinnere, ein Jetzt-Erst-Recht-Wahlkampf und der hat es ihm genützt.
An dieser Stelle,
genau,
ein gutes Stichwort, das war auch ein Profilcover seinerzeit im 1. August 1986. Es war damals sehr umstritten, nämlich diese Aufkleber da, jetzt erst recht, beziehungsweise ein anderer Slogan war, wir Österreicher wählen, wenn wir wollen. Es wurde Karl Nehammer in seinen Memoiren sozusagen, die jetzt veröffentlicht worden, erzählt, dass als kleiner Bub Zetteln verteilt hat als 12-Jähriger für Kurt Waldheim im Wahlkampf und dass er dann beschimpft wurde, weil ihm ein Herr gesagt hätte, dass diese gelbe Farbe an den sogenannten Judenstern erinnert und dass das Absicht sogar wäre der österreichischen Volkspartei. Tatsächlich, Herr Kohl, ich habe jetzt ein bisschen Angst, Sie achten mir auf das rote Lamperl. Generalsekretär Michael Graf, hat er sich nicht tatsächlich, so wie das auch Frau Staudinger ausführt, im Ton vergriffen? Er hat, also wir kennen dieses Zitat, Waldheim ist nur schuldig, wenn er 6 Juden eigenhändig erwürgt hat. Ist die ÖVP da nicht, hat sie nicht was vorzuwerfen eigentlich?
Also der Graf ist ja deswegen dann sofort zurückgetreten. Und ich habe zuerst gesagt, dass die Kampagne gegen Waldheim in den Vereinigten Staaten von der Sozialdemokratischen Partei Österreichs im Wahlkampf losgetreten und befördert wurde.
Aber da geht es jetzt ums Verhalten der Volkspartei.
Ich habe also hier die Rolle dieser Partei erwähnt. Genauso kritisch bin ich gegenüber der ÖVP. Ich persönlich fand damals diese Plakate widerwärtig. Es war der Judenstern neu aufgelegt. Und ich war froh, dass Erhard Buseck damals die Entfernung dieser Plakataufkleber in Wien angeordnet hat, deswegen. Und ich fand, dass die ÖVP es absolut nicht notwendig gehabt hätte, den unterbewussten Antisemitismus, da bin ich mit Ihnen einer Meinung, diese Worte, die man verwendet, mit Ostküste und ähnlich, das war alles antisemitischer Sprech.
Aber nicht unterbewusst.
Das musste man
durchaus bewusst.
Das musste man wissen. Das musste man wissen. Und man hat natürlich von der ÖVP-Seite her diese unterbewussten Gefühle, die noch weit verbreitet waren, hat man ausgenützt. Und das kritisiere ich natürlich heute auch. Man muss das also mit dem Abstand der Geschichte sehen. Es haben sehr viele ihre innenpolitische Suppe an dieser Geschichte gekocht und Waldheim war in dem Zusammenhang ein Opfer.
Für den Herrn Präsidenten, auch für Sie gilt aber bitte das rote Lampe.
Ja, ich habe ja eh noch nichts gesagt.
Ich weiß, ein Professor hat natürlich keine Redezeitbeschränkung, im Hörsaal,
bitte. Nein, jetzt muss ich mich schon massiv dagegen stellen. Ja. Waldheim ist in der Debatte kein Opfer, sondern er ist der Täter. Er hat 1980, als dieser Artikel, den Sie geschrieben haben, wo auf seine Mitgliedschaft beim Nationalsozialistischen Studentenbund hingewiesen wurde, ein von dir schon genannter Kongressabgeordneter Solas hat ihm ausdrücklich geschrieben, sagen Sie mir, bei welchen Einheiten waren Sie wann? Und er hat gelogen. Punkt, da brauchen wir nicht darüber rütteln. Und es ist diese, und er schreibt selber in einem Buch, das er Jahre nach der Affäre geschrieben hat, dass es ein Fehler war. Und dann gleich reduziert er diese Darstellung in den beiden Bänden, dass er einfach seine Kriegszeit verfälscht hat. Ja? Und diese Verfälschung, ja, ich würde sogar behaupten, diese Lüge, ja, hat die Basis gelegt für die völlig überzogenen Vorwürfe in den USA. Bin ich ganz bei Ihnen. Ich habe eine komplette Sammlung aller internationalen Artikel über Waldheim bekommen. Keine Frage. Aber er ist der Täter, nicht das Opfer. Er hat's befeuert. Und das ist sozusagen, glaube ich, das zentrale Thema. Aber ich muss zweitens sagen, Gott sei Dank hat er's befeuert. Wenn ich mir anschaue, wie bis dahin, du hast erwähnt, Reda-Frischenschlager-Debatte gelaufen ist, ja, wie in den 70er Jahren Debatten um Friedrich Peter, Angehöriger einer SS-Mordbrigade gelaufen sind, ja, wo Kreisky Wiesenthal attackiert hat, beschimpft hat, als Kollaborateur stigmatisiert hat. In den 60er Jahren, wo Kriegsverbrecher freigesprochen wurden von Geschworenengerichten, da muss ich sagen, rückblickend, bin ich Waldheim dafür dankbar. Aber er ist kein Opfer. Er ist kein Opfer.
Christoph Kotanko, Peter Handke hat damals bei euch ein langes Essay geschrieben über Kurt Waldheim. Er war quasi Meinung auch Radklub, hat nämlich gesagt, das Wappentier des Kurt Waldheim ist die gespaltene Zunge. War Kurt Waldheim ein Lügner, eine gespaltene Zunge, wie das Peter Handke?
Ja, er hat natürlich über seine Vergangenheit gelogen. In seiner Panik, weil er ja nach diesem 3. März, wo der erste Profilartikel erschienen ist, von dieser Welle der Berichterstattung völlig erschlagen wurde und er hat auch keine guten Berater gehabt. Also er war wirklich in Schwierigkeiten und er hat sich in Unwahrheiten geflüchtet und ist dann nicht mehr rausgekommen. Und es hat ja viele, viele Jahre gedauert, dass große Interview kurz vor seinem Lebensende, da hat er das dann alles zurückgenommen und hat zugegeben, dass er da nicht die Wahrheit gesagt hat. Aber natürlich hat er versucht, sich durch Ausflüchte über diesen Wahlkampf zu retten. Und seine Berater haben gesehen, die Umfragen werden besser. Das muss man auch dazu sagen. Es war ja nicht so, dass diese Campaign für die ÖVP ein Nachteil gewesen wäre. Sondern
die Umfragen, also er wurde gewählt dann, er hatte dann die Stichwahl gewonnen gegen Kurt Steirer. Und wurde er gewählt trotz oder wegen seiner Art des Umgangs?
Ich glaube, er wäre auf jeden Fall gewählt worden. Er wäre auf jeden Fall gewählt worden.
Er wäre, wenn es die Kampagne nicht gegeben hätte, wäre er im ersten Wahlgang gewählt worden. Ja. Die Sache war insofern daher erfolgreich, weil es einen zweiten Wahlkampf,
Entschuldige, noch einen Satz. Der Preis war natürlich verdammt hoch. Denn das, was die Frau Staudinger gesagt hat, das stimmt natürlich zu 100%. Es wurden die niedrigsten Instinkte geweckt und der Wahlkampf war sowas von unappetitlich. Ich hatte in diesem Jahr dann noch ein zweites Erlebnis. Ich wurde vom Profil nach Innsbruck geschickt zum Freiheitlichen Parteitag, wo es darum ging, Steger gegen Haider. Und was sich da abgespielt hat bei diesem Parteitag, hat mich an manche Wahlkampfveranstaltungen von Kurt Waldheim erinnert, die ich auch begleitet habe.
Ja, das Jahr 1986 war ja sowieso eine Zäsur, dass es angesprochen ist. Es war nicht nur die Wahl von Kurt Waldheim, es war der Innsbrucker Parteitag, wo Jörg Haider Norbert Steger gestürzt hat. Es war in der Folge dann, als Fronitzky hat übernommen die SPÖ. Es gab die Neuwahlen im Herbst, da wurden die Grünen unter Frieder Meissner-Blau erstmals zogen sie in den Nationalrat ein. Und es war die Auferstehung der großen Koalition SPÖ-VP. Es war überhaupt ein Annus Mirabilis seinerzeit. Wir haben angesprochen am Anfang den Opfermythos, der sozusagen erstmals hinterfragt wurde durch die Ära Waldheim. Aber war dieser Opfermythos, Frau Staudinger, am Anfang, er wird immer so negativ dargestellt, aber war der Opfermythos vielleicht sogar notwendig nach 45, damit quasi Gräben wieder zugeschüttet werden?
Also als Historikerin kann ich sagen, gibt es keine historische Notwendigkeit, sondern es hätte immer auch anders kommen können. Also das gibt nicht, ich glaube, das im Nachhinein etwas zu entschuldigen, damit habe ich ein großes Problem als Wissenschaftlerin. Der Opfermythos hat...
Also dass Österreich das erste Opfer von...
Ja, der Opfermythos spricht, Österreich sei das erste Opfer des Nationalsozialismus gewesen, hat eines gebracht, nämlich eine sehr schnelle Integration der ehemaliger NSDAP-Mitglieder, Nationalsozialisten in die Gesellschaft und ein sehr schnelles Wir machen weiter nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine sehr kurze Phase der Entnazifizierung und dann relativ lange Zeit des Zugeschüttetseins. Der Opfermythos hat natürlich auch, aber auf der anderen Seite auch gebracht, dass gesellschaftliche Verwerfungen, die nach 45 natürlich auch noch bestanden haben, dadurch zugedeckt waren, aber dann unter der Oberfläche weiter gebrodelt haben. Also so leicht ist es nicht, und Österreich hat sich da ein bisschen die gedacht haben, naja, das, und dann irgendwann wird sich das eh von selber lösen, haben sich in die Tasche gelogen. Es ist der Opfermythos aufgebrochen. Manchmal denke ich mir heute doch nicht ganz so sehr, wie wir uns das gewünscht haben, aber doch. Ja. Und ich denke mir, das war sehr, sehr wichtig. Also gerade für die folgenden Debatten, wenn ich daran denke, überhaupt die Debatte darüber, wie österreichische Geschichte dargestellt wird, die Debatte Franz Vranitzkys Rede 1991 hätte, indem er das erste Mal von der Mitverantwortung von Österreicherinnen und Österreichern an den Verbrechen des Naziregimes gesprochen hat.
Das ist die Rede, die Kurt Waldheim nie halten konnte, nicht sogar.
Und vielleicht nie halten wollte.
Oder auch nicht nie halten wollte. Ich darf die Botschaft reinnehmen, dann Sie,
Herr. Aber ich denke, das war eben wirklich ganz, ganz wichtig dafür. Ja. Aber eben gerade Gefühle oder der Antisemitismus wurde durch den Opfermythos extrem zugetragen. Deckt. Alle waren Opfer, sogar Kurt Waldheim plötzlich, waren alle Opfer, und Antisemit war plötzlich keiner mehr. Und Antisemitismus, und das ist mir ganz, ganz wichtig, deswegen wiederhole ich das noch einmal, das ist nicht unterbewusst. Antisemitismus ist nicht unterbewusst, der ist sehr wohl bewusst. Und wenn ich es nicht die ganze Zeit auf der Straße vor mir her trage, heißt das noch lange nicht, dass etwas unterbewusst ist.
Frau Botschafterin, darf ich Sie wieder reinholen? Die Rede wurde angesprochen von Franz Vranitzky, ja. Sie waren außenpolitische Beraterin. Ja. Wie kam es denn?
Ich habe auch mitgeschrieben. Das große Glück gehabt, dass ich an der Rede mitarbeiten durfte. Das war sicher einer der prägendsten Momente auch in meiner persönlichen Geschichte. Ich bin auch Historikerin, und es war mir ganz bewusst wichtig, diese Rede zu schreiben, ja, und dass diese Rede gehalten wurde, denn es war uns, wenn ich sage, als Historiker und politisch bewusste Menschen, lange bewusst, dass diese Selbstdarstellung nicht haltet. Ja?
Und er hat als erster Regierungschef Verantwortung übernommen und
auf die Täter hingewiesen. Es war sicherlich für die erste Generation unmittelbar nach 45 Zuschreibung einer Opferrolle selbstverständlich. Das waren Abgeordnete, Politiker, die aus den Konzentrationslagern zurückgekommen sind, aus dem Exil zurückgekommen sind. Für die war das keine Frage. Man hat nur dann verabsäumt, das Ganze wirklich aufzuarbeiten und richtig zu stellen. Und das ist, glaube ich, das große Positive, was aus dieser Katastrophe 86 Waldheim und so weiter überbleibt. Wir hatten ja dann auch das Bedenken 1988, der Bericht der Historikerkommission. Es war die öffentliche Diskussion in Österreich in einer Art und Weise überhitzt. Ja? Es sind also Ehen auseinandergegangen, Freundschaften zerbrochen, Leute haben nicht mehr miteinander geredet. Es war eine derartig konfrontative Stimmung, wo so vieles in Frage gestellt wurde, nämlich nicht nur die Opferrolle.
Herr Präsident Kohl, ich habe den Eindruck, Sie wollen eine tatsächliche Berichtigung.
Nein, ich wollte nur sagen, ich wollte im Großen und Ganzen der Beurteilung zustimmen. Ich wollte, die Rede von Vranitzky war historisch und war sehr, sehr wichtig. Ich kann mich auch erinnern, wie er sie auf der Regierungsbank im Parlament bei einer Debatte über die Anerkennung von Kroatien und Slowenien hat er diese Erklärung nach vorheriger Rücksprache mit der ÖVP hat er diese Erklärung abgegeben und hat damit eigentlich die Wende eingeleitet, dass er also, dass nicht mehr Österreich das Opfer des Nationalsozialismus sei, Punkt, sondern die Republik Österreich war Opfer der nationalsozialistischen Aggression. Aber Hunderttausende von Österreicherinnen und Österreicher haben sich schuldig gemacht und Österreich von heute muss dafür die Verantwortung übernehmen. Das war die Vranitzkische These der Verantwortung und die hat wirklich die Realität verändert und gestaltet. Der Opfermythos kommt ja von der Moskauer Deklaration aus dem Jahr 43, glaube ich, wo Österreich als erstes Opfer des Nationalsozialismus von den vier alliierten späteren Siegermächten wurde Österreich als das erste Opfer des Nationalsozialismus bezeichnet. Und daran haben sich viele geklammert.
Aber mit einer Klausel.
Und nach dem, und nach dem Krieg, da stimmt es, was Frau Nowotny gesagt hat, da hat es ja die Entnazifizierung gegeben, da waren ja die ehemaligen Nationalsozialisten nicht wahlberechtigt, dort hat es 46 Todesurteile gegeben, also die hat man ordentlich reinen Tisch gemacht. Gewendet hat sich alles damit, dass die FPÖ auf den Plan trat, die Gründung der FPÖ und dass nach dem Staatsvertrag plötzlich alle um die Stimmen der FPÖ geworben haben und plötzlich war von den Nazis keine Spur mehr. Und alle waren froh, alle Parteien buhlten um die Gunst der Nationalsozialisten. Ich kann mich erinnern, im ersten Kabinett Kreisky, glaube ich, hat es 5 ehemalige NSDAP-Mitglieder und Offiziere und also Napola-Schüler und Ähnliches gegeben. Ich glaube aber, dass es richtig ist und dass wir das jetzt auch diskutieren sollten, dass mit der Vranitzky-Erklärung es eine Wende gegeben hat und dass wir seitdem mit der Gründung des Nationalfonds für die Opfer des Nationalsozialismus Zeichen gesetzt haben, dass wir mit dem Washingtoner Abkommen, mit der Pflege der jüdischen Friedhöfe, mit der Entschädigung der Zwangsarbeiter, also Wolfgang Schüssel in der Regierung hat also eine Serie von Gesetzen gemacht, im Geiste dessen, was Vranitzky gesagt hat. Und wir haben also auch etwas sehr...
Aber gleichzeitig hat er natürlich den Tabubuch im Februar...
Wie bitte?
Er hat den Tabubuch, Vranitzky, Wolfgang Schüssel hat auch den Tabubuch im Februar 2000 gemacht, ne, wo dann wieder so schon ein bisschen Waldheim-Stimmung war, oder gerade in den USA oder in Europa, war die Erinnerung noch wach an diesen...
Ja, und wir haben also damit, also, ja sagen, die Kunstrestitution, woran die Deutschen heute noch scheitern und geraubte Kunst nicht zurückgeben. Wir haben das bereits in den 90er Jahren begonnen und führen das beispielhaft vor. Ich glaube also, es hat sich, und das ist das
rote Lamperl,
nicht gewollte Verdienst der Waldheim-Affäre, dass ein Umdenken begonnen hat. Ich glaube, man muss auch die negative Seite, es waren 6 sehr schlechte Jahre für Österreich, muss man sagen, die Zeit der Präsidentschaft, isoliert etc. Aber die Konsequenz, dass wir endlich aus der Opferrolle heraus in die Verantwortung gegangen sind, die muss man auch sehen.
Oliver Radkolb, ein Unterkapitel in Ihrem Buch heißt vom Opfermythos zum Alleintätermythos. Was heißt denn das? Können Sie uns das erklären? Warum gibt es jetzt einen neuen Mythos offenbar?
Ich erkläre das gerne, aber ich muss noch eine Geschichte sagen, dass ich habe so ein bisschen das Gefühl jetzt, ja, wir waren eigentlich immer klasse, wir haben alles super gemacht. Es ist eine perfekte Entwicklung nach oben. Die ist unter heftigen Kämpfen, ohne die internationale Debatte, überzogene Debatte über Kurt Waldheim, hätte sich wenig bewegt. Was Sie erwähnen um 2000, das war eine heftige Debatte unter massiven Klags, nicht nur Drohungen, sondern Klagen aus den USA, Class Actions wegen Sklavenarbeit, Zwangsarbeit etc. gegen österreichische Unternehmen. Sonst hätte Bundeskanzler Schüssel nie so schnell das Geld auch dann
für die Zwangsarbeiter
entschieden. Also wir bewegen uns dann in der Geschichtspolitik, wenn wir auch wirklich dazu angehalten werden. Deswegen sehe ich diese ganze überzogene amerikanische Debatte nicht so negativ. Sie wurde meiner Meinung nach auch instrumentalisiert, sehr geschickt im Wahlkampf. Sie hat uns bewegt. Zu Ihrer Frage, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung über Verantwortung mit Verantwortung dann nicht plötzlich alle anderen Täter außer Acht lässt. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Es gibt momentan eine völlig unglückselige Debatte um dieses alte Wiesenthal-Memo aus den 60er Jahren bezüglich eines überproportional österreichischen Anteils an Shoah-Tätern. Ja, das bringt uns nicht weiter. Ja, ich glaube, wir müssen nicht nur die Verantwortung der deutschen und österreichischen Gesellschaft nehmen. Und da bin ich beim Punkt und der Antwort auch auf Ihre Frage. Wir müssen auch versuchen, die europäische Verantwortung mitzunehmen. Ja, ohne die Kollaboration vieler europäischer Gesellschaften, ja, nicht der Mehrheiten, ja, weil die sind auch besetzt worden, ohne Kollaboration in Frankreich, ja, hätte die Deportation und die Ermordung von vielen geflüchteten Juden und Jüdinnen nach Frankreich und auch von französischen Juden und Jüdinnen nicht funktioniert. Also wir müssen auch beginnen, die europäische Verantwortung klarer zu legen, gerade in der Gegenwart.
Ja, darf ich doch ganz kurz was hinzufügen? Weil mir das so wichtig ist, ich denke mir, was in Österreich erreicht wurde im Sinne von Restitution, Opferentschädigung, das ist klar. Die Auseinandersetzung mit Täterschaft, Täterinnenschaft, weil es waren auch Frauen Täterinnen, hat sehr zu wünschen übrig gelassen. Eine winzige Geschichte aus der Kuratierung der neuen österreichischen Ausstellung in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, an der ich mitgewirkt habe. Es war von vornherein klar, es wird dort eine Datenbank mit allen österreichischen Opfern geben. Und dann hatten wir die Idee, wir machen auch alle österreichische Täter dort. Und dann gab es sofort die Frage, naja, da gibt's doch Fragen wegen Personenschutz, Rechte, darf man das überhaupt, da müssen wir darüber nachdenken und so weiter. Und da sieht man, hier gibt es ein Ungleichgewicht, noch immer, und das war 2017, will ich nur ganz kurz sagen.
Was ist Ihre Erklärung, Ihre These dazu? Also sind wir doch noch nicht so
die
erwachsen?
These dazu, auf der einen Seite, die Toten sind tot und jüdische Opfer darf man überall nennen. Bei den Tätern schaut es anders aus. Die sind mittlerweile auch tot, die Familien sind noch in Österreich. Wir haben für die Ausstellung versucht, mit Nachkommen von Tätern zu arbeiten, sie auch zu interviewen. Es hat nur ganz, ganz minimal funktioniert. Hier ändert sich jetzt gerade was in der Generation, aber es hat wirklich nie, die allermeisten haben sofort abgeblockt. Wir wollen nicht darüber reden. Es wird
das müsste schon die Enkel sein wahrscheinlich.
Oder das waren schon die Enkel und ich glaube, es wird die Urenkel, dann werden das wahrscheinlich aufbrechen. Also ich glaube, hier haben wir noch immer ganz, ganz viel zu tun.
Christoph Kotanko, wir haben jetzt gesehen, wie emotional diese Debatte immer noch geführt hat. Wie war denn das damals im Profil? Gab es da dann eine Fraktion, die gesagt hat, er ist ein Kriegsverbrecher, wir müssen alles tun und Lingens hat daneben gehalten? Oder wie emotional war die Debatte im Profil?
Also die Anlaufstelle für die Informationen war der Helmut Vosker, das war der Chefredakteur, Peter Michael Lingens war der Herausgeber, die Linie war völlig klar. Man wird kein Zitat finden, wo im Profil steht, Kurt Waldheim war ein Kriegsverbrecher. Also wir haben das nachrecherchiert, wenn es diese Beschuldigungen gab, was unglaublich schwierig war. Man kann sich, also wenn ich diese Diskussion vor sehr, sehr jungen Leuten führe, dann sagen sie, warum habt ihr das nicht gegoogelt? Also das ist vielen Leuten völlig unbegreiflich, was das damals geheißen hat. Wir schauen in Belgrad in einem Archiv nach. Das war eine Angelegenheit von 2 Wochen. Ne? Das ist für heute völlig undenkbar. Aber um auf deine Frage zu antworten, die Linie im Profil war immer klar. Die eine Spur war sozusagen, wir gehen dem nach, was gegen Waldheim vorgebracht wird. Und die zweite Spur war, wir gehen dem nach, wer diese Affäre aufgebracht haben könnte. Da hat Alfred Worm eine große Rolle gespielt. Und bei der Gelegenheit muss man daran erinnern, ein ehemaliger Bundeskanzler ist rechtskräftig dafür verurteilt worden, dass er eine falsche Aussage gemacht hat, der sogenannte Worm-Matisek-Prozess. Und da ist ein rechtskräftiges Urteil, daran kam man eigentlich nicht vorbei. Und zur Rolle von Bruno Kreisky. Den Bruno Kreisky habe ich angerufen im Jahr 86 im Herbst, weil da haben wir eben auch versucht, sozusagen nachzuweisen, die SPÖ hat hier vielleicht nachgeholfen. Und ich habe den Bruno Kreisky, der stand ja im öffentlichen Telefonbuch, angerufen und habe gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dass Fred Sinowatz hinter der Campaign in den USA steht. Und der Bruno Kreisky hat darauf gesagt, na, der Herr kann ja nicht einmal Englisch. Hat gezeigt, wie verbittert Bruno Kreisky zu diesem Zeitpunkt war und wie sehr er mit seinem Nachfolger unglücklich war.
Wie gut war das Englisch von Kurt Waldheim?
Das kann die Frau Botschafterin besser beantworten.
Österreichisch geprägt.
Wie von uns allen. Ja, aber kann man nicht.
Austro-Englisch.
Vielleicht, Sie haben es schon angesprochen, Frau Direktorin, die Folgen bis heute. Wie wirkt denn die Affäre Waldheim heute nach? Also die Jüngeren hier kennen Waldheim nur noch als Kapitel im Geschichtsbuch, wenn überhaupt, weil es wird ja dort offenbar gar nicht, nur eigentlich eher rudimentär behandelt. Also was glauben Sie, wie wirkt die Waldheim-Affäre bis heute nach? Tut sie das überhaupt?
Das ist eine gute und gleichzeitig schwierige Frage. Natürlich wirkt sie indirekt nach, ja, durch Maßnahmen. Ja, es gibt keine österreichische Bundesregierung, ja, jetzt sage ich sogar provokant mit oder ohne FPÖ, die nicht hier eine klare Linie, was die Auseinandersetzung mit Antisemitismus betrifft, fährt. Ja. Auf der anderen Seite kocht es in der Gesellschaft weiter. Also die Waldheim-Affäre, diese Brisanz, diese heftige Debatte, die du, Eva, sehr schön beschrieben hast, die durch Familien ging, durch Freundschaften, durch Schulen. Ja. Es waren heftigste Auseinandersetzungen. Ich kann mich erinnern, Erika Weinzierl, die eigentlich ÖVP-Mitglied war, hat sich damals, wo die ÖVP bis eine Persilschein-Kommission eingesetzt hat, gegen Waldheim gestellt. Die wurden in einer Weise beschimpft, bedroht von ehemaligen Kolleginnen aus dem Haushof und Staatsarchiv. Also ich hoffe, dass nie jemand diese Unterlagen je wieder einsieht, weil es wird einem wirklich schlecht. Ja? Und diese Brisanz ist vorbei. Ja? Antisemitismus, Anführungszeichen, ist wieder en vogue. Das weißt du viel besser als wir alle hier am Podium. Unter anderen Rahmenbedingungen, anderen Voraussetzungen. Ja? Also die Weltverschwörungstheorien, sie brauchen nur im englischsprachigen Bereich digital recherchieren, da kriegen sie wirklich Angst. Also wir stehen vor neuen Herausforderungen und das Problem, glaube ich, ist, dass durch soziale Medien, durch die digitale Revolution es so schwer ist, so wie damals in den 80er Jahren, eine direkte, eine heftige, aber doch eine Auseinandersetzung zu führen. Und das ist etwas, was mir große Sorgen macht. Also, wenn man so will, auf der Ebene der politischen Akteure, ja, hat diese Affäre Unglaubliches bewirkt, ja, mit den nachfolgenden Aktivitäten, Nationalfonds, Staatsbürgerschaften für Nachkommen von Vertriebenen, überlebenden Shoah-Opfern und so mehr. Aber wir stehen vor gigantischen neuen Herausforderungen, ja. Das hängt mit dem Krieg in Gaza zusammen, das hängt auch mit anderen internationalen Entwicklungen zusammen. Also manchmal glaube ich, dass wir noch immer nicht das richtige Mittel gefunden haben, um die, Anführungszeichen, erkaltete Waldheim-Diskussion in unsere Gegenwart zu führen und auch deutlich zu machen, ja, was Antisemitismus bedeutet, was er angerichtet hat und was er auch wieder anrichten kann. Und das ist momentan, glaube ich, eine der schwierigsten Dinge, weil eben die Waldheim-Affäre ist Geschichte geworden. Die meisten.
Herr Präsident Kohl, wirkt die Affäre Waldheim bis heute?
Also die Affäre Waldheim, ich habe 16 Enkel und wenn ich mit denen spreche, sind die meisten politisch interessiert. Die wissen sehr viel vom Nationalsozialismus. Der Unterricht ist hier sehr gut. Also, aber Waldheim kommt überhaupt nicht vor. Ich habe gefragt, das gibt's nicht. Also die Geschichte wird vollkommen, das war ein Kapitel, also so wie Waldheim seine Kriegsvergangenheit in seinen Erinnerungen gestrichen hat, so haben viele diese Waldheim-Affäre gestrichen aus ihrem Kopf. Und es ist interessant, dass hier so viele Interessierte sind.
Sehr viele Junge.
Dieser Saal ist voll, wenn ich das richtig sehe. Das freut mich, weil das zeigt, dass also doch diese Frage als bedeutend gesehen wird. Ich finde, Österreich hat sich verändert. Österreich hat sehr viel getan. Und ich war selber dabei, wie der amerikanische Undersecretary Stuart Eisenstadt im Jahr 2011 im Parlament gesprochen hat. Ich weiß nicht, Sie waren vielleicht auch dort und haben gehört. Er hat also Revue passieren lassen, was wir alles für Fehler gemacht haben und hat aber dann sehr deutlich am Ende gesagt, Österreich ist ein Modell, es hat die Fragen sehr gut gelöst und er gratuliert sozusagen Österreich, wie wir die Fragen, die sich gestellt haben in unserer Vergangenheit, wie wir die gelöst haben. Und ich bin jetzt ein alter Mann und schaue auf diese Vergangenheit zurück und möchte schon sagen, dass ich eigentlich recht überzeugt davon bin, dass wir Österreicher schon die Zeichen der Zeit verstehen, dass wir auch unsere Fehler sehen, dass wir auch eingestehen unsere Fehler und dass wir aus unseren Fehlern lernen. Das finde ich sehr, sehr wichtig.
Frau Staudinger, ist es so? Alles gut? Waldheim ist vergessen. Wir haben gelernt, Österreich ist reif im Umgang mit seiner Geschichte. Oder würden Sie widersprechen?
Wir eröffnen am 27. Jänner unsere neue Ausstellung dann am Museum Judenplatz. Mit dem Titel Alles vergessen zu sehen ist dort unter anderem auch die Wehrstammkarte von Kurt Waldheim. Ich lade Sie alle ein, die Ausstellung anzuschauen. Wenn sie dann eröffnet, die wird sicher super. Nein, ich glaube, es ist nicht vorbei. Nein, ich glaube, es ist ganz wichtig, und das steckt immer noch in Kinderschuhen, sich mit Täter- und Täterinnenschaft auseinanderzusetzen. Und weil wir hier im Theater Akzent sind, mache ich jetzt frech Werbung für nicht meine Organisation, sondern für eine fremde. Wenn Sie ums Eck gehen, in die Arbeiterkammer hinein, da hat eine neue Gedenkausstellung eröffnet, Schaltstelle des Terrors über die Zentralstelle für jüdische Auswanderung, die ja von Adolf Eichmann gegründet und geleitet wurde. Und sie beschäftigt sich mit dem Personal dort. Was hat denn die Sekretärin gemacht, die auch nur ihre Pflicht getan hat? Und ich glaube, das ist so ein Ansatz. Insofern, die Affäre Waldheim wirkt nach. Waldheim selbst, gebe ich Ihnen recht, Schulkinder kennen das nicht mehr. Wir haben im Jüdischen Museum in der Dauerausstellung ja das Modell vom republikanischen Club des Holzpferdes mit der SA-Kappe, es wird immer wieder von Kindern als das interessanteste Objekt bezeichnet im Museum, aber sie können damit nichts verbinden.
Das muss ich vielleicht ein bisschen aufdröseln. Das Pferd, das war von Alfred Hrdlička seinerzeit gestaltet, genau. Und ist dann überall hingefahren, wo Kurt Waldheim, er durfte ja nicht weit wegfahren, aber halt dort, wo Kurt Waldheim war, in Salzburg, Feschblöffen, ist dieses Pferd dann das Überlebensgroße gestanden.
Das
trojanische Pferd. Natürlich eine Anspielung auch auf die
Reiterstandarte mit einer SA-Kappe, anspielend auf den Spruch von Fred Zinnowatz, aha, ich stelle fest, nur Waldheims Pferd war bei der SA.
Wobei man dazu sagen muss, er hat dieses Pferd gehasst.
Ja? Der Bundespräsident.
Ja. Ich weiß von seinen Chauffeuren, Mitarbeitern, er musste oft bei Veranstaltungen ein irrer Umweg gefahren werden, weil er gewusst hat, da sind Demonstranten mit dem Hrdlička-Pferd. Das war für ihn also eine derart provokante Konfrontation, dass er dem unbedingt ausweichen musste.
Ich habe nachgelesen, Waldheim hat erst 20 Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Amt, oder 20 Jahre nach der Affäre, also 2006, hat er ein großes Interview gegeben, wo er zum ersten Mal reflektiert hat und sich nicht entschuldigt hat, aber schon gemeint, dass seine Wortwahl damals von der Pflichterfüllung falsch war, und hat auch immer auch gemeint, dass, wie er den Opfermythos gesehen hat, auch, dass auch das falsch war. Also vielleicht dann nach 20 Jahren, das wäre natürlich spät, aber
da war er gut doch beraten vom Nussbaumer. Ja. Sein Pressemitarbeiter, ja, ein großartiger Mensch, hat ihm also, dem hat er vertraut, und der hat ihm gesagt, lieber Freund, das geht nicht mehr. Und ist ja super, wenn man die Geschichtsschreibung anschaut. Also was geschrieben wurde im 86er Jahr, im 88er Jahr, im 90er Jahr über diese Geschichte. Wenn man heute die Standardliteratur anschaut, sieht man, dass eine viel maßvollere und entdämonisierende Darstellung. Der Michael Gehler, ein Historiker in Deutschland, in Hildesheim, ein Österreicher, oder der Potz in der zweiten Auflage über österreichische Skandale, da wird schon manches zurechtgerückt, und ich finde, dass das auch zeigt, dass man Konsequenzen zieht.
Frau Butschmann. Ich wollte noch zu Ihrer Frage, was wir sozusagen mitnehmen aus dieser Geschichte, etwas ergänzen. Abgesehen von den zweifellos vorhandenen Leistungen, ja, Restitutionsgesetz etc., Kampf gegen Antisemitismus, sind es meiner Meinung nach zwei Dinge, die wir mitnehmen können. Das eine ist, man kann nicht in einem Staat eine Art Staatsdoktrin aufrechterhalten, wenn in der Bevölkerung noch andere Erinnerungen bestehen. Das hat sich bei uns herausgestellt, das hat sich in Frankreich herausgestellt, in Großbritannien, in Deutschland, wo immer. Das bricht zweifellos irgendwann einmal auf. Das zweite ist, wir sind gut beraten, auch jetzt und in unserer gegenwärtigen Situation ein Auge darauf zu haben und ein Ohr dafür zu haben, wie wir im Ausland gesehen werden und was sich an Entwicklungen im Ausland abspielt. Denn ein guter Teil der Waldheim-Affäre war eben, dass wir in Österreich überhaupt nicht gesehen haben, was sich da rundherum abspielt. Und ich glaube, für ein Land der Größe Österreichs ist es absolut wichtig, ein Ohr dafür zu haben, welche Entwicklungen sich in unserem Umfeld abzeichnen.
Weil Sie die Arbeiterkammer-Ausstellung angesprochen haben, aber wie alles eins sich ins andere fügt. Und auf der anderen Seite war ja das ehemalige Gebäude, das dort gestanden ist, oder? Korrigieren Sie mich? Das Palais Rothschild, das seinerseits auch wieder natürlich arisiert wurde. Also das ist alles Geschichte. Christoph Kotanko, wir hatten ein Gedenkjahr 2025, jetzt gibt es noch einen wichtigen Termin, der 26. Oktober 1955, als die immerwährende Neutralität beschlossen wurde. Wenn du jetzt dann einen Kommentar schreibst über das Gedenkjahr 2025, wie würdest du...
Also ich glaube, es bleibt von dem allen die Neutralitätsdebatte, weil sie zurückblickt und vorausblickt und weil sie im europäischen Zusammenhang natürlich extrem wichtig ist. Jetzt gibt es ja viele Meinungsumfragen, die belegen, dass den Österreichern und Österreichern die Neutralität nach wie vor sehr wichtig ist. Das deckt sich nicht ganz mit dem, was uns außenpolitisch bevorsteht. Und wir haben ja auch schon bestimmte Verpflichtungen eingegangen. Aber ich glaube, dass diese Neutralitätsdiskussion und die Fortschritte, die sie hoffentlich noch nehmen wird, von diesem Gedenkjahr bleiben werden.
Die Historiker, wie zufrieden sind Sie, Herr Professor, mit dem Ablauf des Gedenkjahrs? War das würdig genug? War es bunt genug? Hat es die jungen Leute mitgenommen?
Es war unter uns gesagt sehr schaumgebremst, ja, finde ich, also im Vergleich zu früheren Gedenkjahren. Ja, da ist wesentlich mehr passiert. Das hängt vielleicht auch mit diesem innenpolitischen Desaster zu Jahresbeginn zusammen. Ja. Aber trotzdem, ich glaube, man hätte mehr tun können. Ja, wir sind 1945, 55, 95. Das, was Frau Botschafterin Nowotny zu Recht gesagt hat, also was uns schon gut täte, wäre, und da widerspreche ich Ihnen ein bisschen, was Neutralität betrifft, wenn ich mir anschaue, wie die österreichische Diplomatie und Politik in den 60er, 70er, 80er Jahren mit der Neutralität international versucht hat, Sicherheit in Europa zu schaffen. ÖVP-Alleinregierung hat den dritten Amtssitz nach Wien geholt und wollte ihn dann Ende der 70er Jahre verhindern. Im Umbauer Kreisky hat sich darüber hinweggesetzt, Gott sei Dank. Ja. Da waren wir international aktiv.
Und gut, eine Debatte über die Neutralität können wir...
Nein, ich möchte nur einen Punkt noch machen. Also ich würde gerne die Debatte über die Gedenkjahre 45, 55, 95 viel mehr in eine Zukunftsdebatte bringen, nämlich die Rolle Österreichs, der österreichischen Gesellschaft auch im Rahmen der Europäischen Union in der internationalen Politik. Da muss ich sagen, waren wir im Kalten Krieg gut aufgestellt, das sind wir heute nicht mehr.
Das war ja vielleicht auch ein bisschen die Enttäuschung Österreichs. Wir waren ja der Darling im Kalten Krieg, als Neutrale von allen Seiten. Und auf einmal die Waldheim-Affäre hat uns gezeigt, so wie Sie sagen, die Welt versteht uns nicht und wir verstehen die Welt nicht mehr. Historikerin, wie sind Sie zufrieden mit dem Gedenkjahr bisher?
Ich würde mich Oliver Rathkolb anschließen. Es war etwas schaumgebremst, auch fast ein bisschen. Hat man das Gefühl gehabt, die Politik war überrumpelt davon. Genau. So, und dann sind Sie draufgekommen im Frühjahr, hoppala, ja, jetzt haben wir 2025 und eigentlich 80 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg. Wir müssen doch irgendwie was machen. Und dann kamen schon die Anfragen, nicht? Dann kamen die Anfragen, wir sollen jetzt mal ein Formular ausführen, füllen, was wir alles machen, damit dass der Bund dann auch weiß, eigentlich hätten sie es schon vorher wissen können, wenn sie unsere Unterlagen lesen würden, die wir da einreichen, aber egal, haben wir also gemacht. Wir haben eine Ausstellung gemacht, auch am Museum Judenplatz, mit dem Titel Sagen wir, wo die Blumen sind. Da habe ich auch festgestellt, die Gen Z kennt das Lied nicht mehr, macht aber nichts. Jetzt, ich habe immer alle gezwungen.
Sie kennen Hippies, die Gen Z.
Genau, ich habe dann alle gezwungen, Marlene Dietrich, Hildegard Knef, Sagen wir, wo die Blumen sind, das muss man können, über die sich mit europäischer Erinnerungskultur an die Shoah, aber auch an den Zweiten Weltkrieg auseinandersetzt. Eine Fotoausstellung ist noch bis Jänner zu sehen, große Empfehlung.
Aber ist nicht für die Urenkel?
Bitte?
Ist nicht für die Urenkelgeneration, und das ist natürlich ein Problem, vielleicht für uns alle.
Ich glaube nicht.
Die Geschichte schon
nein, das glaube ich
so
nicht.
Versunken wie Karthago, wie das
ganz ehrlich gesagt, alles, was wir machen zu Antisemitismus und zu Nationalsozialismus ist immer gut gebucht. Gerade junge Leute sind wahnsinnig interessiert, sie sind wahnsinnig politisiert. Ich bin die größte Fürsprecherin von jungen Leuten. Es ist lange her. Ja, es ist natürlich für sie der zeitliche Rahmen, sich da einzufühlen. Man muss sie wirklich sehr abholen, aber das können wir. Das können wir im Museum, das können andere Museen natürlich auch. Und das Interesse, das ist ganz groß da. Und das Interesse ist noch größer da, tatsächlich, wenn man sich mit Täter- und Täterinnengeschichte auseinandersetzt. Und wenn man die ganze Geschichte erzählt, ich sage immer, die Juden wurden nicht ermordet, sondern es hat sie jemand ermordet. Mhm. Und diesen jemand, den gibt es auch.
Ja. Gut, so noch mal ein Appell und ein Beweis, wie wichtig die Geschichtswissenschaft ist und dass die eben in die Zukunft, wie Sie sagen, weist und nicht nur quasi Betrachtung der Vergangenheit ist. Ich darf mich sehr herzlich bedanken bei unseren Gästen, Professor Rathkolb, Präsident Kohl, Frau Botschafterin, Frau Direktorin Christoph. Ich darf mich bedanken bei meiner Kollegin Daniela Sonn, die ganz allein das alles hier organisiert hat, und natürlich beim Team des Theater Akzents. Die Affäre Waldheim, so wie wir sie jetzt diskutiert haben, die hat gezeigt natürlich, was Qualitätsjournalismus im Profil leisten kann. Qualitätsjournalismus kostet natürlich. Daher freuen wir uns natürlich, wenn Sie bereits ein Abo besitzen. Noch mehr freuen wir uns, wenn Sie eines verschenken. Weihnachten ist zwar noch nicht vor der Tür, befindet sich aber schon im Stiegenhaus, kann man sagen. Und zum Abschluss noch eine Schnurre. Ich habe, Christoph Kodanke wusste das gar nicht mehr, habe gefunden in der Vorbereitung für diese Diskussion ein einseitiges Interview, das Christoph Kodanko mit Billy Wilder, dem großen Regisseur und Filmemacher aus Wien geführt hat, mehrfacher Oscar-Preisträger. Das war, glaube ich, telefonisch. Dieser Zeit damals 1986 hin und wieder in Wien, weil er auch sehr viele Preise hier gewonnen hat. Wie war das? Kannst du dich noch erinnern? Ja,
Billy Wilder hat einen österreichischen Filmpreis für Filmkunst bekommen. Und ich habe angefragt, ob wir ihn interviewen können. Und sein Management hat gesagt, ja, sie können ihn interviewen, aber es darf keine Politik vorkommen. Und ich habe mir gedacht, okay, probieren wir es einmal. Hauptsache, ich habe ihn einmal in der Leitung. Und Billy Wilder hat das Interview gegeben und hat ab der ersten Sekunde ausschließlich über Politik geredet und hat über Gaddafi geredet und den Zionismus. Und zwischendurch hat er dann den Brandauer sehr gelobt, weil dann hat er gerade in Out of Africa gesehen. Also ein bisschen abgeschweicht. Ich habe versucht, ihn wieder in die Spur zurückzubringen. War nicht ganz leicht. Und dann habe ich es ganz plump versucht. Das war 2 Wochen vor der Stichwahl. Habe ich es ganz plump versucht und gesagt, Herr Wilder, wird Kurt Waldheim eigentlich gewählt werden, ihrer Meinung nach. Und Billy Wilder hat kurz nachgedacht und hat dann gesagt, junger Mann, hören Sie mir gut zu. Kurt Waldheim wird auf jeden Fall gewählt. Wenn er unschuldig ist, wird er sicher gewählt. Wenn er was angestellt hat, wird er auch gewählt. Das ist der Lauf der Welt.
Das war sein Wort. Dann beschließen wir mit Billy Wilder und ein bisschen mit Klaus-Maria Brandauer diesen Abend, und das finde ich so ein schöner Übergang zu Künstlerin Oskar, die ich jetzt noch einmal auf die Bühne bitten darf. Dankeschön.